Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine und der Festnahme eines Regierungskritikers prüft die EU schärfere Sanktionen gegen Belarus. Im Gespräch sind neben Beschränkungen von Staatsanleihen auch Maßnahmen gegen die für das Land wichtige Phosphatindustrie, wie heute bei Beratungen der EU-Außenminister in Lissabon bekannt wurde. Das Verhalten von Machthaber Lukaschenko sei vollkommen inakzeptabel und habe terroristische Züge, erklärte Bundesaußenminister Maas.
Aus den beiden größten deutschen Vermietern soll jetzt Europas größter Konzern für Wohnimmobilien entstehen. Die Vonovia hat ihren Sitz in Bochum, einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und verfügt über mehr als 415.000 Wohnungen. Die Deutsche Wohnen in Berlin hat zuletzt rund 1,5 Milliarden Euro mit ihren 155.000 Wohnungen umgesetzt. 114.000 davon sind in der Hauptstadt. Und so versuchen die beiden Konzerne mit einem Angebot an den Berliner Senat Befürchtungen zu zerstreuen, die ihre Fusionsabsichten bei Mieterinnen und Mietern auslösen könnten. So wollen sie dem Land 20.000 Wohnungen verkaufen, Mietsteigerungen bis 2024 auf 1% pro Jahr beschränken und 13.000 neue Wohnungen bauen.
Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 178 vom Jungen Politischen Podcast. Ich begrüße Roman.
Moin, und ich begrüße Simon.
Hallo.
Und heute setzen wir mit unserem Thema 1 thematisch an das Thema 1 der letzten Woche an. Denn auch dieses Mal, oder vom Themenbereich, denn auch dieses Mal geht es um Außenpolitik. Einziger Unterschied, dieses Mal sind wir nicht nur passive Beobachter, wie beim Nahostkonflikt, unserem letztwöchigen Thema, sondern aktiv beteiligt oder betroffen ist, denke ich, das bessere Wort. Denn ich spreche natürlich, ihr werdet es alle mitbekommen haben, von der belarussischen Flugzeugentführung. Und das ist, finde ich, eigentlich schon ein relativ objektiver Begriff oder eine Begrifflichkeit von dem, was da geschehen ist. Ja. Belarus hat ein Flugzeug, einen innereuropäischen, inner-NATO-Flug abgefangen über dem eigenen Territorium, zum Landen gezwungen unter Terrorismusverdacht der Hamas. Und das Ganze mit dem Ziel, einen Regimekritiker festzunehmen. Wir wollen uns die Reaktion der Europäischen Union diesbezüglich angucken und darüber diskutieren, was Lukaschenka, den Diktator von Belarus, denn dazu gebracht haben könnte, dieses tollkühne, was ein wunderschönes Wort, dieses tollkühne Manöver da zu vollziehen.
Das ist richtig. Und im zweiten Teil wollen wir dann nochmal kurz über ein deutsches Thema sprechen. Und zwar übernimmt die Wohnungsgesellschaft Vonovia oder plant es zumindest, die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Das beides sind ja auch zwei relevante Akteure in dem, ja, vor allem im berlinerischen Streit darum, wie man mit den immer weiter steigenden Mieten umgehen sollte. Es gab ja auch eine Initiative, beide Unternehmen zu enteignen. Jetzt ein solcher Schritt, wie kam es dazu und welche Konsequenzen hat das, fragen wir uns im ersten Teil. Aber wir fangen an mit Belarus und ich habe euch in meinem Beitrag jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal von Anfang bis Ende neu erzählt, denn ihr werdet das alle mitbekommen haben, aber trotzdem nochmal die wichtigsten Fakten einmal hier. Vergangenen Sonntag hatte das autoritär regierte Belarus eine Ryanair-Maschine dazu gezwungen, in der belarussischen Hauptstadt Minsk zu landen. Der Grund? In dem Passagierflugzeug, das eigentlich auf direktem Weg von Vilnius nach Athen fliegen sollte, saß der oppositionelle Raman Pratasevich. Pratasevich betrieb unter anderem den regierungskritischen Telegram-Kanal Nechta. Eine der wenigen Möglichkeiten für Belarussen, unabhängige Berichterstattung aus dem eigenen Land zu konsumieren. Wohl deshalb wurde Pratasevich bereits im vergangenen Jahr von der belarussischen Regierung als Terrorist eingestuft. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe. Die erzwungene Landung, von der ihr sicherlich alle mitbekommen habt, mutete an wie eine Szene aus einem Hollywood-Blockbuster. Als das Flugzeug mit Pratasevich an Bord kurz davor war, die belarussisch-litauische Grenze zu überfliegen, schickte Diktator Lukaschenka einen Fighterjet los, der die Ryanair-Maschine zum Minsker Flughafen eskortierte. Der offizielle Grund? An Bord sei Sprengstoff vermutet worden. Natürlich konnten die Behörden in Minsk keinen Sprengstoff finden. Nach einiger Zeit durfte das Flugzeug wieder abheben, Pratasevich aber wurde verhaftet. Die Geschehnisse sorgten international für breites Entsetzen. Polens Ministerpräsident sprach von einem Akt des Staatsterrorismus, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von einer Entführung. Viele Staats- und Regierungschefs, auch Bundeskanzlerin Merkel, forderten die sofortige Freilassung Protasevichs. Die EU plant zudem, verschiedene Sanktionen gegen die Diktatur einzuleiten. Schon früh sperrte die EU ihren Luftraum für belarussische Flugzeuge. Mehrere europäische Fluggesellschaften meiden zudem den belarussischen Luftraum. Das Staatsfernsehen in Belarus strahlte inzwischen ein Geständnis Protasevichs aus, welches nach Einschätzung der Opposition und von Familienangehörigen allerdings unter Druck entstanden sein soll.
Über Belarus und im Speziellen die Proteste dort haben wir tatsächlich schon einmal gesprochen, und zwar in Folge 143. Ja. Damals hat Simon in seinem Beitrag auch viel zur kürzeren Geschichte Belarus und der Beziehung zwischen Russland und Belarus geschrieben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne den Beitrag und optional darüber hinaus auch noch die Diskussion von damals anhören, Episode 143. Das Ganze ist eine durchaus relevante Vorgeschichte für das, was jetzt passiert ist. Denn Roman Protasevich ist ein Internetaktivist und Blogger, der den Telegram-Kanal Nechta, wenn man das so ausspricht, weiß ich jetzt
ungefähr
nicht genau,
wahrscheinlich, ja,
mitentwickelt hat. Und dieser Telegram-Kanal hat den Demonstrierenden tatsächlich die Möglichkeit gegeben, A, untereinander zu kommunizieren, was damals nicht möglich war, über andere Wege, weil Belarus damals tatsächlich das Internet abgeschaltet hat. Das klingt jetzt nach so einer dummen Formulierung, aber es ist tatsächlich so geschehen. Ich weiß gar nicht, ob die es wieder angeschaltet haben, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Aber auf jeden Fall hat Nechta eine Möglichkeit geboten, dass die Demonstrantinnen und Demonstranten miteinander kommunizieren konnten und sich so koordinieren konnten, und vor allem aber auch, dass Videos von der Staatsgewalt und der Polizeigewalt, die man da beobachten konnte, ins Ausland geraten sind, was ja durchaus auch wichtig war, damit darüber berichtet werden kann. Und dementsprechend kann man schon nachvollziehen, warum Lukaschenka ein Interesse hat, Protasevich hinter Gitter zu sehen.
Ja, einerseits, andererseits muss ich sagen, konnte ich nicht glauben, was da passiert ist, als ich diese Nachricht gelesen habe.
Das stimmt, ja.
Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gelesen habe, ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß nur noch, mein Gedanke war, was, wie, der hat einfach ein Flugzeug mit irgendeinem Kampfjet dann umgeleitet nach Minsk.
Das kurz war vor der Grenze.
Für mich.
Ja, ja, wirklich kurz vor der Grenze, das stimmt, waren zwei Flugminuten, also es ist ja absurd.
Ja, so im letzten Moment hat er dann gesagt, doch, go, ich zieh's durch, ne, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, und vor allem, der Vorwand war ja eine Terrorwarnung angeblich, dass die Hamas dort irgendwie einen Terroranschlag vorhatte, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Aber selbst wenn man den glauben würde, wäre der nächstgelegene Flughafen nicht mehr in Belarus gewesen und das Flugzeug dann sogar noch nach Minsk, was dann noch mal weiter weg ist, umzuleiten, zeugt einfach darum, dass dieser Terrorismus, die Terrorismus-Story sowas von nur ein Vorwand war, um da den Regimekritiker festzunehmen. Also das ist, es ist nicht mehr gut gemacht, also unfassbar.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat auch keinen Sinn, das jetzt groß da vertuschen zu wollen. Ich glaube, jedem ist sofort klar, was dahinter steckt. Och, da ist zufällig saß der Protasevich an Bord, na, dann haben wir den hier jetzt doch noch festgenommen. Also das kauft ihm natürlich keiner ab, da ist relativ egal, was er jetzt dazu sagt. Aber so oder so, unabhängig von der Dreistigkeit, wobei das natürlich eine große Komponente ist, diese Aktion überhaupt so durchzuziehen, das konnte ich mir allein deshalb nicht vorstellen, weil das ja ein so krasser Bruch mit allen internationalen Standards ist, die wir untereinander als Völker- und Ländergemeinschaft ja haben, egal ob Demokratie oder autoritär regierter Staat. Das ist so ein Novum für mich, dass ich dachte, okay, das kann doch nur sozusagen backfiren. Also die Weltgemeinschaft kann das ja nicht bestrafen, weil wenn das jetzt ohne Konsequenzen bleibt, dann haben wir Anarchie sozusagen jetzt im Luftraum oder was. Also natürlich muss das harte Konsequenzen nach sich ziehen. Und ich meine, wir können gleich noch darüber sprechen, welcher Art die vielleicht sind. Aber ich kritisiere, und du wahrscheinlich auch und sehr viele andere, die EU häufig dafür, wie lasch sie antwortet und dass sie immer nur irgendwie, ja, warme Worte findet irgendwie und ja, viel mehr kommt da nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sanktionen hier auch eine entsprechende Härte entwickeln werden. Denn natürlich haben die EU und der Westen insgesamt hier die Oberhand und werden sich nicht von Belarus da die Kondition diktieren lassen und werden auch natürlich die Dimension dieses Angriffs ja auf jegliche Standards verstehen und entsprechend sanktionieren müssen. Ich meine, das ist ja allen klar. Also wie, und deshalb habe ich es eben doch nicht so ganz verstanden, egal wie groß die Gefahr Pratasevich jetzt vielleicht für Belarus ist aus Lukaschenkas Sicht. Ich verstehe nicht, wie sich das in einer Kosten-Nutzen-Analyse am Ende bewahrheiten sollte. Also er muss ja eine extreme Gefahr für das Regime dargestellt haben dann. Aber Pratasevich, der war ja im Exil, im Ausland. Also ich verstehe es wirklich nicht. Nee.
Ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also das Stichwort Kosten-Nutzen-Rechnung ist ja tatsächlich sehr richtig. Denn man, also alles andere als krasse Sanktionen wäre tatsächlich ja nicht mehr nachvollziehbar jetzt von Seiten der Europäischen Union. Es gab ja schon erste Reaktionen, also der Luftraum über Belarus wird jetzt nicht mehr beflogen, ja. Was ja auch einfach, also das, man fliegt einfach nicht über ein Land, weil man Angst haben muss, dass Passagierflugzeuge, zivile Flugzeuge ja. Von einem, man muss es jetzt so nennen, in einem staatsterroristischen Akt abgefangen werden. Ja. Und die Souveränität von, was weiß ich, Ryanair ist wahrscheinlich irische Fluglinie gewesen, innereuropäischer, inner NATO-Flug, da in die Souveränität einzugreifen. Also das ist halt einfach tollkühn, um dieses Wort da vom Anfang nochmal aufzugreifen. Das ist also ein unfassbares Manöver. Und die einzige, also ich stehe da nicht hinter, aber das Einzige, was man sich vielleicht denken könnte, warum Lukaschenka das gemacht hat, ist, dass er tatsächlich irgendwem irgendetwas beweisen wollte, dass er bewusst diesen großen Tabubruch brauchte, um irgendeine Message zu schicken. Aber ich weiß bei Westen Willen nicht, an wen und welche Message. Also ich verstehe
ja.
Es halt auch
nicht. Naja, also welche Message? Ja, ich bin unbesiegbar, ich krieg euch alle. Und an wen?
Ja,
an die eigene kritische Bevölkerung. Aber dass es das wert ist, ja.
Ja, also Denn das ist jetzt, das klingt jetzt natürlich harsch, wenn man an Nawalny denkt. Hätte ich es, also dann vergiftet doch Pratasevich. Das wäre wahrscheinlich etwas, was nicht von dieser offensichtlichen, von diesem offensichtlichen Eklat wäre, was natürlich auch menschenverachtend wäre, staatsterroristischer Akt gar nicht, aber es gibt ja andere Möglichkeiten in geheimdienstlichen Missionen, Staatsfeind auch im Ausland zu liquidieren. Und da braucht es ja nicht diese riesige Schauaktion.
Ja, also ich meine, ich glaube, dass wenn ich jetzt und wir beide ringen nach Antworten, warum hat er das gemacht? Vielleicht muss man sich einfach klar werden. Wir versuchen immer, ich meine, egal ob jetzt irgendwelchen wirtschaftlichen Analysen oder auch in der Politikwissenschaft, man geht immer von rationalen Akteuren aus und dass die jetzt, so wie wir es jetzt gerade versuchen zu machen, irgendwelche Kosten-Nutzen-Analysen sich stellen und dann überlegen, ja, okay, welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das? Am Ende ist das aber auch einfach ein Madman wahrscheinlich, ne? Also das ist ein verrückter, autoritärer Diktator, der irgendwann, wenn du in dieser Position bist, dann glaubst du irgendwann, du kannst alles machen. Der hat sozusagen eigentlich fast die ganze Weltengemeinschaft bis auf Russland gegen sich gehabt hier in den Monaten der Proteste. Er ist immer noch im Amt. Dann wirst du irgendwann einfach ja wahnsinnig und denkst, du kannst alles machen. Und vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht. Ich meine, wir werden ja noch sehen, welche Konsequenzen das dann wirklich nach sich zieht.
Ja, also ein Wort noch dazu, also ich glaube tatsächlich einfach, dass er sich jetzt sehr, sehr sicher ist, dass er da im Amt bleiben kann, nachdem Putin ihm da geholfen hat, die Proteste in Belarus niederzuschlagen. Und man kann natürlich aber auch darüber diskutieren, ob dieses Madman-Verhalten vielleicht nicht auch eine Strategie war, denn es ist beispielsweise, ich habe ein Kissinger-Buch gelesen, Henry Kissinger, Außenminister und Sicherheitsberater unter Nixon in den USA, und Nixon hat ja tatsächlich im Kalten Krieg bewusst diese Madman-Strategie verfolgt. Das heißt, er hat bewusst um die andere Seite, in diesem Fall halt die kommunistisch regierten Staaten, dazu zu kriegen, zu sagen, ja, der Nixon, der ist ein Madman, wir müssen diejenigen sein, also aus der kommunistischen Sicht, wir müssen diejenigen sein, die zuerst den Schritt zurück machen, weil der Nixon, der ist so verrückt, der wird das niemals machen, der bombardiert Kambodscha und Vietnam zurück in die Steinzeit, was weiß ich. Ist ja durchaus auch eine Madman-Strategie sein kann, dass, wie du jetzt auch angedeutet hast, dass Lukaschenka sagt, ja, ich schrecke wirklich vor keinem Mittel zurück, um
die Leute... Damit die andere Seite einknickt, sozusagen.
Genau, ja genau, um meine Position zu sichern, um aus seiner Sicht Staatsfeinde in Haft zu nehmen und meine Machtposition abzusichern.
Zwei Gedanken dazu. Erstmal, Nixon war wahrscheinlich auch ein Madman. Also kann ich, das ist ja nicht nur eine Strategie gewesen. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, wie seine politische Karriere am Ende zugrunde gegangen ist. Zweitens, ein relevanter Unterschied. Nixon war der Präsident der Vereinigten Staaten, dem mächtigsten Land der Welt. Lukaschenka ist Präsident von Belarus.
Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht ist es da ja auch wieder diese Nuance, dass es vielleicht eine Madman-Strategie mit Elementen von tatsächlich einem Madman zu sein, dass er einfach sich für viel zu mächtig hält, weil Putin ihm da jetzt einmal den Rücken gestärkt hat bei den Protesten und glaubt halt, dass Putin ihm jetzt irgendwie alles durchgehen lassen würde.
Ja, also das muss ich auch sagen, kann ich jetzt nicht einschätzen, wie sich das auf die dortigen Beziehungen auswirkt. Ich meine, wenn Putin ihm da jetzt die Unterstützung untersagen würde und irgendwann sagt, ist das geht zu weit, dann ist er verloren, richtig. Und das ist natürlich ein Move, der ist ziemlich ballsy, wie man sagen kann. Aber ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass das nicht mit Putin abgesprochen war. Andererseits schätze ich Putin auch nicht so ein, dass der gesagt hat, ja, mega geile Idee, aber die Aktion mit Nawalny, wenn wir uns daran erinnern, das war ja auch, also das ist nochmal eine andere Art und Weise und du hast es gerade sozusagen als die rationalere Art und Weise aus Diktatorsicht angesprochen, mit Staatsfeind umzugehen, aber auch Nawalny war eigentlich krass und unvorstellbar, den da irgendwie auf dem Flug vergiften zu wollen in der Unterhose und dann hat das Ganze nicht geklappt. Also das sind alles Leute, die haben seit Jahrzehnten dann teilweise Macht, sind an der Spitze, denken, sie können alles machen. Und ja, dann wir sagen jetzt, sie sind deshalb wahnsinnig geworden, aber um sozusagen, damit wir im Recht sind, müssen entsprechende Konsequenzen folgen. Und da ist jetzt die Frage, wie werden diese Konsequenzen und Sanktionen ausfallen? Ich würde sagen, was für mich eigentlich klar sein musste, und ich habe zumindest das Gefühl, in diese Richtung bewegte sich auch gerade bei der EU, keine Flüge aus Belarus dürfen überhaupt mehr irgendwo in der EU landen. Umgekehrt auch nicht Belarus Luftraum umfliegen, also komplett isolieren, weil, wie gesagt, kein Flugzeug ist mehr sicher. Dann heftige ökonomische Sanktionen, sowohl gegen die obersten Personen dort im Staat, als auch gegen den gesamten Staat insgesamt. Also du musst alle Waffen ziehen, ja.
Jetzt Advocatus Diaboli, dass man von den mächtigen Leuten Konten und Vermögen im Ausland einfriert, dass die tatsächlich außerhalb von Belarus im besten Falle keine Möglichkeit mehr haben, ihren Status, ihre Macht, die sie sich durch diese Diktatur da gewonnen haben, dass sie den wirklich nicht mehr im Ausland nutzen können oder im europäischen westlichen Ausland. Das stimmt auf jeden Fall. Die Frage bei Sanktionen gegen das Land ist natürlich immer die Überlegung, wie viel Effekte hat das und wie viel negative Effekte hat das möglicherweise auch auf die Bevölkerung. Also da
muss man vielleicht diese Kosten.
Ja, diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Ich kann das jetzt im Detail nicht beurteilen. Das ist dann natürlich für Politstrategen eine Aufgabe, aber das so als eine Überlegung dann auch mit einzuwerfen.
Das ist natürlich richtig. Ich möchte nicht, dass da jetzt irgendwelche Hungersituationen ausbrechen, Hungersnöte. Aber trotzdem, meiner Ansicht nach musst du wirklich jetzt das volle Waffenarsenal sozusagen eher im sanktionellen Sinne, das ist kein Wort, bedienen. Und ich glaube, und das ist ja auch ein Nebeneffekt, den man sich dann wünschen könnte, dass die Bevölkerung dann eben nochmal weiter aufgestachelt wird und dass ihm das dann am Ende auf die Füße fallen könnte. Jetzt gerade wirkt er so stabilisiert in dieser Position, dass man sich das nicht vorstellen kann. Das finde ich auch generell eine interessante Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, dass zurzeit Diktatoren einfach nicht fallen, egal was sie tun. Mhm. Also irgendwie ist das so ein allgemeiner Trend, den man vielleicht auch mal irgendwie besprechen muss. Aber um jetzt bei dem Thema zu bleiben, vielleicht ist er ja doch nicht so sicher im Amt, wie er sich gerade fühlt. Er ist ja ein Madman, vielleicht schätzt er das falsch ein.
Eine Überlegung jetzt noch, also diese Strategie, die du jetzt verfolgen willst, und ich spitze es jetzt mal bewusst provokant zu, ist ja tatsächlich genau das, was Trump mit Iran gemacht hat. Also er hat gesagt, wir möchten maximale Sanktionen, um die Ziele zu erreichen, die wir haben, und um die Leute in Iran, die gegen die Regierung sind, dazu anzustacheln, eine Revolution oder irgendeinen Aufstand oder irgendwie von der aktuellen Regierung sich loszusagen und zu politischen Veränderungen zu kommen. Dass man Iran und Belarus nicht vergleichen kann, ist mir auch bewusst, aber dass man da zumindest drüber nachdenken kann, dass das möglicherweise auch konservativere Kräfte mehr Rückhalt gibt, so ist es zumindest im Iran gewesen, ist etwas, worüber man nachdenken muss, auch wenn man natürlich zugeben muss, dass Iran und Belarus in Sachen von dem Potenzial an Leuten, die jetzt schon bereit sind, auf die Straße zu gehen, natürlich ganz andere Unterschiede, ganz unterschiedliche Maßstäbe waren, weswegen der Vergleich ein klein wenig hinkt. Ich wollte nur dieses Gedanken, dass man, wenn man parallel ziehen möchte, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, wenn sich die politische Situation in Belarus ändern könnte.
Ja, genau. Also du hast es jetzt gerade selber schon ein bisschen relativiert, aber ich möchte das eben nochmal klarer ausdrücken. Im Iran war es so, dass dort jetzt nicht im Vorhinein irgendwie große Aufstände waren und dass das Regime am Kippen war. Und die Stimmung im Land war eben jetzt auch keine entsprechende, sodass man dann eher diesen Rally-Around-the-Flag-Effekt hatte, wie man sagte. Also sozusagen die USA haben den Iran bedroht und dann war die Reaktion nicht, okay, wir stützen unser Regime, sondern okay, wir müssen uns gegen die USA vereinen, zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung. Aber einen solchen Zusammenhalt auch zwischen Diktator und Gesellschaft haben wir in Belarus ja überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Dort ist die Bevölkerung nicht nur am Rande sozusagen der Revolte, sondern sie war dort im vollen Gange und die Proteste sind brutal niedergeschlagen worden, dass jetzt Sanktionen gegen den verhassten Diktator und natürlich damit auch gegen das ganze Land einen Effekt haben sollten, der die Bevölkerung wieder hinter ihn bringt, das sehe ich beim besten Willen nicht. Und zweitens würde ich auch die Strategie von Trump in der Hinsicht nochmal kritisieren, dass sie ja auch sehr gefährlich war, weil von dem Iran eine ziemliche militärische Bedrohung auch nochmal ausging, die ich bei Belarus auch nicht sehe.
Naja, also wenn man es bei Belarus übertreibt, muss man halt irgendwann gucken, wann Russland sich angegriffen fühlt, aber das sind Unterschiede auf jeden Fall. Und ich habe dieses Argument ja absichtlich nur gebracht, um da jetzt mögliche Gedankengänge zu machen, das ist der Vergleich mit Iran. Dann eine weitere geostrategische Überlegung, wenn man jetzt tatsächlich Belarus weiter sanktioniert und damit weiter in die Hände von Putin treibt und wenn man dann dieses großrussische Fass nochmal weiter aufmacht und nochmal über den Ukraine-Krieg spricht und dann vielleicht auch irgendwann überlegt, Russland weiter zu sanktionieren, Gazprom zu beenden, ist natürlich irgendwann die Frage, inwieweit man da durch Fronten verhärtet, dass Belarus noch mehr angewiesen ist auf Russland und dass Russland möglicherweise irgendwann in die Hände von China getrieben wird. Sind das auch geostrategische Überlegungen, die man damit einbeziehen muss?
Also erstmal, ich glaube, du meintest gerade Nord Stream beenden und nicht Gazprom beenden wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Und
ich bin schon bei unserem Thema 2, deutsche Wohnen enteignen, Gazprom enteignen.
Genau.
Dementsprechend, ja.
Ja, wobei Gazprom ist ja schon staatliches Unternehmen, in der Hinsicht hinkt der Vergleich. Aber nein.
Staatliche Unternehmen sind immer gut, genau. Ja.
Es ging doch um Enteignen und dann in Staatsbesitz, so hatte ich es verstanden. Aber mein Punkt war, den ich zu dir sagen wollte bezüglich dieser geostrategischen Frage, die du angesprochen hattest. Ich finde, das ist insofern, was Belarus angeht, ein falscher Gedanke, dass die Idee von Belarus in russische Hände treiben für mich Quatsch ist, weil Belarus ist völlig isoliert von der westlichen Weltengemeinschaft, ist in russischen Händen. Da gibt's nichts mehr zu verlieren und da kann es jetzt auch keine Entwicklung in die andere Richtung gehen als Reaktion auf das, was wir jetzt gerade gesehen haben mit Protasevich.
Aber vor 2 Jahren war das anders. Also ich weiß nicht, ob du auch Lanz gesehen hast, als Gabriel da war. Sigmar Gabriel, ehemaliger deutscher Außenminister. Der hatte zumindest Gabriel, ich gebe jetzt nur wieder, was er gesagt hat, aber er meinte, dass ja, Lukaschenka da durchaus drüber nachgedacht hat, sich jetzt nicht von Putin komplett loszureißen, aber zumindest so eine Beziehung, so eine Zwischenposition zwischen Europäischer Union und Putin einzunehmen, um da dann strategisch flexibler zu sein und auch möglicherweise wirtschaftlich mit der Europäischen Union kooperieren zu können.
Ich habe einen Lifehack für Lukaschenka, falls er Kontakt nach Europa und zum Westen sucht, vielleicht keine zivilen Flugzeuge kapern. Wäre so eine Strategie, ja, ne?
Also das ist wieder diese Täter-Opfer-Frage, ne? Natürlich. Also ich habe natürlich jetzt diese wie die anderen auch immer Advocatus Diaboli. Dementsprechend, ich bin natürlich auch deiner Meinung, dass man harte Sanktionen jetzt machen muss gegen Lukaschenko, gegen Lukaschenka, gegen Leute, die oben Leute, die oben im Staat sind, die davon profitieren. Wenn möglich nicht gegen die breite Bevölkerung, aber auf jeden Fall diese auch diplomatische Sachen, also Diplomaten ausweisen, was weiß ich, solche Sachen, dass man da mit der vollen Gewalt des diplomatischen Werkzeugkastens gegen vorgeht. Aber ich wollte zumindest immer noch so andere Überlegungen und andere Argumente, die vielleicht auch immer mal wieder von manchen Leuten damit in Diskussion gebracht werden, so entkräften.
Um nochmal sozusagen jetzt nicht ironisch auf trotzdem diesen Punkt zu antworten, den du angesprochen hattest. Das ist halt einfach aber keine Politik, die wir machen können. Also wir können nicht sagen, okay, was Belarus begräbt einen der größtmöglichen, nicht nur diplomatischen Skandale überhaupt so. Und dann kann die Reaktion der EU nicht sein, okay, das soll in Zukunft nicht passieren, wir gehen einen Schritt auf euch zu, wir holen euch wieder ins Boot. Ja. Das ist einfach Quatsch. Also wenn so ein Eklat stattfindet, dann muss die andere Seite hart antworten und dann kannst du nicht sagen, ach, können wir das nicht irgendwie im Gespräch hier nochmal lösen, dass ihr einseht, dass das doch nicht so eine gute Idee war. Und ich finde es gut, wenn man grundsätzlich so eine Haltung hat gegenüber anderen Ländern. Und ich weiß nicht, zum Beispiel in manchen Situationen ist das auch, wenn wir uns jetzt die Türkei angucken, vielleicht die richtige Strategie, nicht immer 100% sozusagen nur die kalte Schulter zu zeigen, sondern auch in manchen Situationen vielleicht wieder auf die Türkei zuzugehen und dann auch von dort Zugeständnisse zu erhalten. Aber in Belarus haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun, mit einem Diktator, der ja einen solchen Eklat begeht, da ist die Herangehensweise, wir versuchen den irgendwie wieder ins Boot zu holen, die völlig falsche, der Zug ist abgefahren, plus wir würden der belarussischen Bevölkerung, die nach Demokratie und Freiheit strebt, auch noch in den Rücken fallen, weil das ist ja genau das, was sie nicht wollen, und eine entsprechende Politik, die jetzt sich zur Aufgabe macht, Belarus irgendwie über weiche Methoden wieder ins Boot zu holen, die arbeitet dann ja gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Bevölkerung in Belarus, die man ja eigentlich unterstützen möchte, weil sie eben den Präsidenten Lukaschenka weiter stabilisieren würde. Und das kann ja nun wirklich nicht das sein, was die EU möchte, sondern im absoluten Gegenteil. Und deshalb hoffe ich, dass dort harte Sanktionen jetzt anfallen, die Belarus entsprechend treffen, natürlich vor allem Lukaschenka, aber das ganze Land insofern instabilisieren, dass es vielleicht dann doch dazu kommen könnte, dass dieser Mann irgendwann stürzt, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Und da muss ich auch sagen, habe ich aktuell zumindest immer noch auch das Vertrauen da rein, dass das wirklich passiert. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir am Ende doch wieder enttäuscht einmal von der EU, aber dieser Eklat kann nicht unbeantwortet bleiben.
Das würde ich tatsächlich so unterschreiben, also harte Sanktionen, wenn irgendwie möglich, nicht gegen die Zivilgesellschaft, aber dass man da nicht immer 100% trennscharf sein kann, gehört leider Gottes dazu. Das würde ich dann aber auch sagen, ist ein gutes Schlusswort für dieses erste Thema. Ja. Und wir können damit dann geschmeidig übergleiten zum Thema 2.
Korrekt, da hat Roman den Beitrag zu vorbereitet. Es geht, wie schon in der Anmoderation angesprochen, um den möglichen Kauf der Deutsche Wohnen von der Vonovia. Was das für vielleicht politische Dimensionen hat und welches Kalkül dahinter steckt, wollen wir besprechen. Jetzt erstmal aber nochmal ein paar harte Daten und Fakten von Roman.
Wie die beiden DAX-Unternehmen in einer Pressemitteilung am Pfingstmontag mitteilten, will der größte deutsche private Wohnungskonzern Vonovia den zweitgrößten deutschen privaten Wohnungskonzern Deutsche Wohnen kaufen. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entstünde das größte private Wohnungsunternehmen Europas. Das Käuferunternehmen, also die Vonovia, will für die Übernahme pro Aktie 53,03 € bezahlen. Summa summarum würde die Akquise so rund 18 Milliarden Euro kosten. Als Reaktion auf das Übernahmeangebot sprang der Aktienkurs der zu kaufenden Deutschen Wohnen von knapp 45 Euro auf knapp 52 Euro pro Aktie. Vonovia erhofft sich durch den Kauf Einsparungen von 105 Millionen Euro bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. Darüber hinaus versicherte das Unternehmen, dass es bezüglich der Übernahme bis Anfang 2024 von betriebsbedingten Kündigungen absehen will. Das dieswöchige Übernahmeangebot stellt tatsächlich schon den dritten Versuch einer Übernahme der Deutschen Wohnen durch die Vonovia dar. Im Februar 2016 hatte Vonovia ein Angebot in Höhe von insgesamt 14 Milliarden Euro gemacht. Damals lehnten die Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Vorstand der Deutschen Wohnen das Angebot ab. Im Januar 2020 gab es erneut Überlegung einer Übernahme. Zu einem offiziellen Angebot kam es damals allerdings nicht. Bezüglich des aktuellen Kaufangebots befürchten Kritiker, wie zum Beispiel der Ökonom Marcel Fratscher vom DIW, dass die Unternehmen durch den Zusammenschluss in vielen Regionen zu viel Marktmacht erhalten. Um durch die Übernahme steigende Mietpreise zu verhindern, sprach sich beispielsweise Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für ein mehrjähriges Mietenmoratorium aus. Kritiker wie Fratscher zielen wahrscheinlich auch auf die Situation auf dem Berliner Mietwohnungsmarkt ab. Mit 113 Wohnungen befinden sich in Berlin knapp 75% des Angebots der Deutschen Wohnen. Vonovia besitzt in Berlin 43.000 Wohnungen. Nach dem etwaigen Zusammenschluss wären dies insgesamt 156.000 Berliner Wohnungen. An den insgesamt 1,63 Millionen Mietwohnungen in Berlin macht das allerdings nur einen Marktanteil von weniger als 10% aus. Um Befürchtungen etwaiger Marktmacht entgegenzusteuern, haben Vonovia und die Deutsche Wohnen dem Land Berlin den Kauf von 20.000 Wohnungen angeboten. Die letztendliche Entscheidung, ob der Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen zugelassen wird, liegt beim Bundeskartellamt. Dieses hatte im Vorlauf auf das Übernahmeangebot 2016 schon einmal grünes Licht gegeben. So erwartet beispielsweise auch der Kartellrechtsexperte Ruprecht Potzun keinen Widerstand der Kartellbehörden.
Widerstand aus der Zivilbevölkerung gegen die beiden großen Unternehmen, die jetzt eins werden wollen, gab es in der Vergangenheit allerdings eine ganze Menge. Ich meine, viele von euch haben es vielleicht auch mitbekommen, in Berlin gibt es ja eine Petition mit nicht wenig Unterschriften, die die Enteignung der beiden Riesen fordert. Und in diesem Klima muss man jetzt natürlich auch die Aktion Vonovias einordnen. Und da könnte man ja erstmal sagen, ziemlich mutig, ja, wenn die Stimmung gerade Wörter sozusagen wie Enteignung beinhaltet, zu sagen, wir wollen jetzt ein noch größeres Monopol, Fragezeichen, werden. Vielleicht aber auch sozusagen in der Hinsicht klug zu sagen, lieber jetzt als später, wenn die Stimmung immer weiter eskaliert auf dem Mietenmarkt. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke tatsächlich, dass die es trotz der aktuellen Stimmung gemacht haben, weil sie ja schon das Ziel haben, dass der Zusammenschluss jetzt auch tatsächlich funktioniert. Einmal ist er ja schon gescheitert, das andere Mal gab es nie so ein richtiges Angebot, wir haben trotzdem mitgezählt, deswegen soll es jetzt im dritten Anlauf funktionieren. Und ich denke, dass sich die Unternehmen schon bewusst sind, der aktuellen Situation schon bewusst sind und dass wahrscheinlich jetzt mancher Bürger oder manche Bürgerin denkt, ja, das wäre jetzt so als also Fusion Deutsche Wohnen Vonovia, das wäre jetzt so, als ob, keine Ahnung, Darth Vader und Voldemort heiraten würden. aber das, ich denke tatsächlich, dass sie wissen, dass das jetzt nicht auf viel Liebe bei den Leuten stoßen wird, die sowieso schon für eine andere Mietenpolitik sich einsetzen. Aber ich denke, dass sie einfach sagen, das Risiko, dass das dazu führt, dass es politisch nicht erlaubt wird, ist einfach so gering, dass sie es trotzdem durchziehen. Und ich denke, wir wollen uns das Ganze auch nochmal inhaltlich angucken, ob denn die Befürchtung, ja, entsteht denn hier jetzt dieses Riesenmonopol in Berlin, ob die denn berechtigt sind.
Ein ganz kurzer Punkt nochmal zu dem Klima, weil du ja meintest, die sind sich dessen wahrscheinlich schon bewusst. Das sieht man ja auf jeden Fall auch an diesem Angebot von den 20.000 Wohnungen, die an das Land Berlin verkauft werden könnten. Das kann ja nur interpretiert werden in eben genau diesem Klima, wo immer häufiger darüber gesprochen wird, ob die Wohnungen nicht ja an das Land Berlin wieder übergeben werden sollten. Also das ist definitiv im Hinterkopf, ja.
Vor allem, ich nehme jetzt schon mal eine Schlussfolgerung vorweg, das ist ein bisschen ungeschickt, aber man muss es jetzt machen, damit wir den Punkt hier mal abfrühstücken können. Ich komme zu der Analyse, dass es hier nämlich keine signifikante marktbeherrschende Stellung geben wird durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen. Und es ist üblich bei Fusionen von Unternehmen, die tatsächlich zu höherer Marktkonzentration führen, dass es irgendwelche gesetzlichen Vereinbarungen gibt, dass die Unternehmen, was weiß ich, eine gewisse Infrastruktur verkaufen können. Um ein Beispiel zu nennen, in Österreich gab es Anfang, Mitte der Nullerjahre sind Telering, das ist ein Telekommunikationsunternehmen und ich glaube die T-Mobile Austria, die sind fusioniert oder ich glaube die T-Mobile hat Telering gekauft. Und das Ganze hat dann tatsächlich zu einem sehr großen Player auf dem Mobilfunkmarkt geführt. Die mussten allerdings als Schadensbegrenzung sozusagen, aber Frequenzbereiche, die man halt braucht, um Mobilfunknetze zu betreiben, an direkte Wettbewerber verkaufen, damit du da halt nicht diese marktbeherrschende Stellung hast. Und deswegen ist es gar nicht mal so unüblich, dieses Manöver. Aber da ich zu dem Urteil komme, dass es eigentlich gar keine großen Befürchtungen gibt, dass es zu einer marktbeherrschenden Stellung kommt, dass man es dann trotzdem macht, diese 20.000 Wohnungen nicht kostenlos abzugeben, sondern zu verkaufen, aber trotzdem sind die ja dann erstmal weg, deutet auf jeden Fall tatsächlich dahin, dass du recht hast und dass das ein PR-Stunt auf jeden Fall ist.
Ja, ich meine, ein bisschen von beiden kann es ja sein. Also klar, alle Experten und du jetzt auch glauben, dass das Kartellamt dem am Ende nicht widersprechen wird. Aber trotz allem, vielleicht gibt es dann eben immer noch Restunsicherheiten und diese 20.000 angebotenen Wohnungen könnten das definitiv vielleicht ein bisschen sozusagen dem entgegenwirken. Aber ich glaube auch, dass es vor allem eine politische Entscheidung sozusagen von Vonovia war, weil auch diese Zahl der 20.000 Wohnungen jetzt immer zusammen in der Berichterstattung auftaucht, neben eben dieser Hauptmeldung, Vonovia will Deutsche Wohnen kaufen. Und das, das heißt, jeder, der diese Nachricht liest und dann nicht nur die Überschrift liest, der liest dann eben auch immer von diesen 20.000 Wohnungen und behält das dann vielleicht auch im Hinterkopf. Also das ist definitiv politisches Kalkül, was dahinter steckt,
ja. Ja, und 20.000 Wohnungen sind jetzt auch gar nicht viel, wenn man sich sehr viel, wenn man sich vor Augen führt, dass insgesamt dieser zusammengeschlossene Unternehmen 156.000 Wohnungen in Berlin hätte und davon 20.000 weg. Das ist schon ein ordentliches Sümmchen. Dann wollen wir jetzt aber tatsächlich einmal auf den inhaltlichen Punkt kommen und zwar gibt es hier Befürchtung, dass es ein Monopol oder ein Oligopol, also Unternehmen mit Marktmacht gibt. Und,
genau, was heißt Marktmacht erstmal? Kannst du ja vielleicht nochmal genau erklären.
Genau, also man in der Volkswirtschaftslehre geht man davon aus, dass es unter den unrealistischen Annahmen eines vollständigen Wettbewerbs ein sogenanntes kompetitives, einen natürlichen Preis gibt, der halt bei diesem vollständigen Wettbewerb entsteht. Und wenn ein Unternehmen Marktmacht hat, hat es die Möglichkeit, dass sein Angebot künstlich zu verknappen, wodurch dann geringeres Angebot, der Preis höher geht, der Preis für die Konsumenten höher wird, weniger Angebot, aber der Profit an sich aufgrund der Nachfrage- und Angebotskurven trotzdem größer wird.
Genau, die Marktmechanismen sozusagen dann auf diese Art und Weise aushebeln kann, ja.
Ja, genau. Und das ist halt die große Befürchtung, dass das entstehen könnte. Und deswegen sind ja beispielsweise auch sehr ordoliberale Menschen, also Leute, die man eher als Marktfundamentalisten bezeichnen würden, trotzdem auch Verfechter von einem starken Kartellrecht oder einer starken Kartellbehörde, die halt Monopole und Kartelle, also Zusammenschlüsse, Preisabsprachen verhindert, damit der Wettbewerb überhaupt funktionieren kann. Dementsprechend ist das tatsächlich ein sehr elementarer Bestandteil in unserem marktwirtschaftlichen System. Und eine relevante Größe, um halt zu beurteilen, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, Marktmacht auszuüben, ist die Konzentration den Anteil, den ein Player am Markt hat, die sogenannte Marktkonzentration. Also jetzt hier konkret, welchen Anteil des Angebots würden Vonovia und Deutsche Wohnen auf sich vereinen, wenn sie dann tatsächlich zusammengehen würden?
Genau, das ist meistens dann prozentuale Größe, vermutlich, ne?
Ja, ja, genau. Und da, ne, gibt es, was ist ein gutes Beispiel für so ein Monopol, was jeder kennt?
Ich denke, hier auf in die ganze digitale Bubble, also zum Beispiel ja. Google fällt mir da spontan ein, ist natürlich
bei Suchmaschinen, hat
ziemliche Monopolstellung, ne? Dann Facebook mit WhatsApp,
Amazon bei E-Commerce.
Krass, sehr genau. Gutes Beispiel, Amazon natürlich, genau, also solche Sachen, das ist ja ziemliche Macht, Marktkonzentration, genau.
Genau, und hier bei Amazon ist schon ein ganz gutes Beispiel, um die Frage zu klären, welcher Markt ist denn der relevant, um überhaupt zu gucken, ob ein Unternehmen Marktmacht hat, während das ist das bei Amazon beispielsweise mehr oder weniger weltweit oder zumindest so die Industrienation, dass das wahrscheinlich so der relevante Markt ist, bei dem man sich Amazon oder Google als Suchmaschine angucken muss, während es aber durchaus auch Argumentationen dafür gibt, dass irgendwie beispielsweise bei Kölsch, beim Kölner Bier bei Kölsch, dass dort der relevante Markt, wo man Marktmacht ausüben könnte, ja durchaus dann nur ein gewisser Teil des Rheinlands, also Köln und halt ja. Umland ist. Und das halt, was weiß ich, wenn sich jetzt in Köln irgendwie große Kölschhersteller zusammenschließen würden, dass man da halt dann, dass die vielleicht nicht den Bierpreis auf dem bundesweit beeinflussen können, aber durchaus den Bierpreis in Köln und den Kölschpreis und in Umgebung, dass man halt gucken muss, welcher Markt ist der relevante für eine Marktmachtanalyse. Und das ist auch von sehr hoher Bedeutung jetzt hier bei diesem Beispiel.
Ich würde sagen, das ist sogar das noch bessere Beispiel eigentlich, weil an Bieren mangelt es Deutschland ja eigentlich nicht, auch wenn ich weiß, worauf stimmt, die Leute hinaus wolltest mit dem Kölsch-Beispiel im Speziellen. Aber gerade bei Wohnungen ist die Frage natürlich sehr zentral, wo die sind, weil nicht jeder kann mal eben sagen, okay, das ist mir zu teuer, ich ziehe ans andere Ende von Deutschland, genau.
Weil die Überlegung ist, dass wenn Güter sogenannt substituierbar sind, also austauschbar. Das heißt, wenn man sagt, ja, wenn der Kölschpreis hochgeht und du tatsächlich ein Kölschmonopol hast, ja, dann trinke ich mir doch mein Veltins oder mein Krombach oder was weiß ich, dass du da sozusagen die Güter substituieren kannst, während du jetzt bei Wohnungen, wie du gesagt hast, das halt nicht so gut machst, weil du halt häufig als relevanten Markt tatsächlich eine gewisse Region hast. Also wenn man jetzt, man lebt halt eben in Berlin oder man lebt halt eben im Rheinland oder man lebt halt
eben. Die ganze Familie ist da, das ganze soziale Umfeld, richtig.
Genau, man lebt halt in München, da ist halt für den Berliner oder die Berlinerin die Wohnung in München oder in Köln oder in Hamburg kein
Substitut. Oder auf dem Land wird dann ja teilweise immer gesagt, also das ist ja häufig auch ein Vorwurf, den ich dann teilweise von liberalen Stimmen irgendwie höre, wenn es dann heißt, ja, die Mieten in Berlin sind hoch, ja, dann zieht doch aufs Land, ja, das ist einfach gesagt, dann zieht doch aufs Land, nicht jeder kann mal eben so aufs Land ziehen, da ist das ganze Leben ist eben dann darauf ausgerichtet, dass man dann halt in Berlin aber gerade leben muss, da ist der Job, da ist die Familie, da ist alles, man kann nicht mal eben so aufs Land ziehen, nur weil dort die Mieten günstiger sind, genau.
Ja, und selbst im Speckgürtel von großen Städten gehen die Mieten jetzt auch schon immer wieder weiter hoch. Also da gibt es ja schon diese Ausweichreaktion, dass die Leute immer weiter an Stadt ranziehen und selbst dort werden die Preise jetzt immer höher. Aber auf jeden Fall ist halt der relevante Markt für solche Analysen ist die jeweilige Stadt oder zu großen Teilen die jeweilige Stadt, weil halt eine Berlinerin und Berliner, für die ist es keine Alternative, mal eben nach Potsdam oder woanders nach Brandenburg zu ziehen, sondern sie will halt in Berlin, Umkreis Berlin, dann
sie die Wohnung haben. Sie muss vielleicht sogar, sie will nicht nur, sie muss, ja richtig.
Genau, und dementsprechend ist jetzt bei dieser Analyse nicht, also jetzt wieder, um auf das konkrete Beispiel zu kommen, wo nur wir und Deutsche Wohnen, der Zusammenschluss, ist jetzt nicht relevant, welchen Anteil die Wohnungsunternehmen am bundesdeutschen Angebot hätten. Der ist da wirklich marginal, der ist jetzt, glaube ich, der wäre nach dem Zusammenschluss so bei 2% plus minus, also wirklich relativ gering. Während er beispielsweise in Berlin dann bei nach Zusammenschluss bei 9, knapp unter 10% ist. Und das ist, würde ich sagen, immer noch kein Anteil, also typischerweise fängt man so an, ab 30% darüber nachzudenken, ob jemand eine marktbeherrschende Stellung haben könnte, aber bei 10% würde ich sagen, ist das noch relativ abwegig, was aber ein Argument sein könnte, dass das doch zu Marktmacht führen könnte, ist, wenn man sagt, dieser relevante Markt ist nicht nur Berlin, sondern man zoomt noch weiter rein. Ja. Es ist dann der Stadtteil, es ist Kreuzberg, es ist der Wedding, es ist wie heißt der Stadtteil, über den sich immer alle lustig machen, ist Spandau, ne? Es ist Spandau, dass man halt dann in dem Stadtviertel auf jeden Fall sein muss, wenn man da die sozialen Kontakte hat, wenn man da den Friseur hat, wenn man da den Job, was weiß ich, hat, da die Familie, und dass man, wenn man sich dann diese Marktmachtanalysen in den verschiedenen Stadtteilen von Berlin anguckt, was ich nicht gemacht habe, dass man da dann, denke ich, durchaus auch Anteile von über diesen 10% finden wird und ja, dass klar. Es da durchaus Überlegungen gibt, dass da, was weiß ich, als ein hypothetisches Beispiel, Deutsche Wohnen und Vonovia hätte dann in Kreuzberg total viele Wohnungen, total hohen Anteil, dass sie dann in Kreuzberg vielleicht eine gewisse Marktmacht haben. Das sind Überlegungen, die durchaus gegen diesen, also aus ökonomischer Sicht, gegen diesen Zusammenschluss sprechen können. Ja,
und mit aus ökonomischer Sicht meint sie jetzt nicht aus ökonomischer Sicht der Akteure, sondern die sich hier zusammenschießen wollen, sondern aus ökonomisch-analytischer, volkswirtschaftlicher Sicht, genau. Ja, die einen möglichst diversifizierten Markt beibehalten wollen, ja.
Ja, genau. Und auch genau das ist das, was die Wettbewerbsbehörden, was das Bundeskartellamt jetzt machen wird. Und es gibt ein anderes Beispiel, ist Dresden. Dort kämen die beiden Unternehmen auf 18-19% nach dem Zusammenschluss in der ganzen Stadt. Und wenn man sich das überlegt, wenn schon in ganz Dresden man 18-19% hat, dann wird es bestimmt Stadtteile geben, wo dieser Anteil dann auch deutlich höher ist. Und wenn man da dann wieder sagt, ja, der relevante Markt ist der Stadtteil, dass es da dann durchaus auch Punkte gibt, die gegen diesen Zusammenschluss sprechen, weil man da dann möglicherweise doch Marktmacht hat, obwohl man jetzt auf der Städteebene nur einen Anteil von 10% hat, wo man jetzt nicht typischerweise von ausgehen würde, dass man marktbeherrschende Stellung hätte.
Genau, und auf bundesdeutscher Ebene noch viel weniger. Aber ja, also um jetzt mal zu einer bewertenden, zum bewertenden Teil überzugehen vielleicht, ich habe da jetzt keine so starke Meinung zu, auch deshalb, weil ich einfach glaube, dass das Problem, was es in Berlin ja auf jeden Fall gibt, dass der zu hohen Mieten nicht zwingend damit zusammenhängt, ob es dort jetzt irgendwie Unternehmen mit Monopolstellung gibt oder nicht. Und ich glaube, daran wird sich jetzt wenig ändern, ob Vonovia und Deutsche Wohnen jetzt eben ein Unternehmen werden oder nicht, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass es eine riesige Nachfrage gibt, für die es zu wenig gebaute Wohnungen gibt. Und da haben dann die Unternehmen einfach alle einzeln die Möglichkeit, die Preise entsprechend hochzuheben, weil es gibt eben diese Auswahlmöglichkeiten nicht. Und ob jetzt Vonovia und Deutsche Wohnen das einzeln machen oder gemeinsam, die Mieten, sie werden so oder so weiter steigen, wenn es kein anderes Korrekturinstrument gibt wie einen Mietendeckel, der natürlich auch sehr kontrovers diskutiert wird, auch bei uns
im Podcast hier
schon kontrovers diskutiert wurde. Das Fass möchte ich gar nicht mehr aufmachen. Aber
weg den Teufel nicht.
Das sind die politischen Instrumente sozusagen, die hier zur Debatte stehen müssen, um das Problem anzugehen. Ich glaube, diese Fusion, die wird jetzt an der Situation für die Mieterinnen und Mieter nicht allzu viel ändern. Deshalb habe ich da jetzt gar keine starke Meinung zu.
Vielleicht wirklich nur ein Satz zum Mietendeckel. Ich finde, das sollte nicht zur Debatte stehen, weil das ein nicht sinnvolles Instrument ist. Wen das mehr interessiert, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, für Wirtschaft oder Wirtschaftsforschung, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall von Marcel Fratscher, hat eine Studie dazu und die sprechen sich auch gegen den Mietendeckel aus, wen das interessiert. Fratscher ist ja einer, der von Linken gerne zitiert wird, kann sich das gerne durchlesen.
Da gibt es auch andere Meinungen zu. Wir haben über das Thema schon mal gesprochen in Episode 131. Ja, also wem das Thema am Herzen liegt, den verweise ich auf die Episode. Aber genau, jetzt kommen wir zurück zu Vonovia Deutsche Wohnen.
Aber ich würde sagen, dass wenn es tatsächlich so wäre, dass wenn wir jetzt nicht über 10%, sondern über 40-50% sprechen würden, Marktanteil in Berlin, dass das durchaus die Situation verschlechtern würde. Also das wird es dann noch schlechter machen. Also dementsprechend, ich verstehe, was du meinst. Also der Grund, warum die Preise aktuell so hoch sind, liegt nicht daran, dass wir irgendwie Unternehmen mit Marktmacht hätten. Aber wenn wir Unternehmen mit Marktmacht hätten, wäre die Situation noch schlimmer.
Das kann gut sein, richtig, ja.
Genau, aber ne, das vielleicht dazu. Und es gibt auch noch andere Punkte, wo man durchaus sagen könnte, dass dieser Zusammenschluss zu dem größten europäischen privaten Wohnungsunternehmen, das muss vielleicht auch nochmal betont werden, nachteilig ist. Wir haben jetzt die ganze Zeit von, jetzt kommen noch zwei Fachbegriffe, von horizontalen Markt, von horizontaler Marktmacht gesprochen, also zwischen verschiedenen Bewerbern, zwischen verschiedenen Vermietern. Es gibt aber auch vertikale Marktmacht, das heißt in der Produktionskette nach unten geguckt, und das wäre jetzt bei Wohnungsunternehmen klassischerweise Handwerker beispielsweise, wenn man dort da ist man dann Preisnehmer, das heißt, da wäre man dann Monopsonist, das ist aber nur ein kleiner Funfact.
Sprecht Deutsch mit uns, Roman.
Das bedeutet, dass da dann aber Deutsche Wohnen und Vonovia, wenn die zusammengeschlossen sind und dann dementsprechend einen großen Teil der Nachfrage bei Handwerkern in Berlin ausmachen, dass die dann durchaus die Möglichkeit haben, den Handwerkern und Handwerkerinnen die Preise in gewisser Art und Weise zu diktieren für Instandhaltungssachen und so. Das ist dann vielleicht auch noch eine Überlegung, die sich das Bundeskartellamt natürlich auch angucken wird. Also Leute vom Fach gucken sich das auf jeden Fall auch an und untersuchen das und machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Also
ein Satz dazu noch vielleicht, weil genau, ich hatte jetzt gerade die Analyse aus Mieterinnen- und Mietersicht getroffen, soweit ich da jetzt durchblicke. Ich kann die Konsequenzen jetzt in der letzten Dimension hier überhaupt nicht beurteilen, dazu bin ich in zu großer Laie, aber weil du es jetzt gerade angesprochen hattest, die Handwerker und so weiter, dass die sich dann vielleicht nochmal eher Gedanken machen müssen als Mieterinnen und Mieter, das Ganze vielleicht jetzt gar nicht so stark betrifft, ist vielleicht nochmal ganz interessant, da die Stimme mit in den Diskurs zu werfen, der IG Bau, die das ganze Vorhaben nämlich sehr kritisch beurteilt aus den genannten Gründen, die du gerade angesprochen hast, dass dann vielleicht eben doch eine entsprechende Möglichkeit dann sich ergeben würde, noch mehr als vorher den Handwerkern dann zum Beispiel Preise diktieren zu können. Aber ja, inwiefern das tatsächlich der Fall ist oder so, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist zumindest ein Gedanke, den sich dort dann die Vertreter eben dieser Berufsbranche machen, der wahrscheinlich dann nicht völlig illegitim ist.
Ja, das ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Und deswegen kann man dann jetzt mal zum Fazit kommen. Und ich würde sagen, also es gibt Befürchtungen, dass es auch bei diesen Berlin-weit oder Dresden-weiten, wo es ein besseres Beispiel ist, noch relativ geringen Anteilen, dass es trotzdem zur Marktmacht kommen kann in in einzelnen Stadtteilen, bei Handwerkern beispielsweise. Ich habe hier die Weisheit tatsächlich nicht gepachtet. Ich bin ja auf die Entscheidung des Bundeskartellamts interessant, aber ich denke, dass es tatsächlich nicht dagegen spricht, diese Zusammenkunft zu verbieten durch das Bundeskartellamt, weil sie 2016, also sie haben es 2015 entschieden, im Vorlauf auf die geplanten Zusammenschluss 2016, haben sie schon einmal grünes Licht gegeben, habe ich auch im Beitrag erwähnt, und ich glaube, seitdem hat sich die Situation von der Marktkonzentration nicht groß verändert, also dass das Angebot der Unternehmen 550 bundesweit war damals auch ungefähr gleich, also da denke ich jetzt nicht, dass sich der groß was verändert hätte. Und eine Sache, die wir jetzt aber noch gar nicht angesprochen haben, das muss ich jetzt nochmal kurz machen, um dieses Fazit auch nochmal von Bord zu werfen, ist, warum haben denn Vonovia und Deutsche Wohnen überhaupt ein Interesse daran, sich zusammenzuschließen? Und da ist dann das Stichwort Skaleneffekte. Das bedeutet, dass man durchaus fixe Kosten hat, die anstehen, und je größer dein Angebot, je größer dein Umsatz, je größer das Unternehmen ist, desto kleiner sind die durchschnittlichen Kosten, weil du die Fixkosten dann nicht für die Verdoppelung des Angebots doppelt zahlen musst, sondern geringer, und dass du dadurch dann Vorteile hast. Und deswegen gibt es auch allgemein in Marktwirtschaften eine Tendenz dazu, dass es dass die großen Player gewinnen, weil sie halt die Vorteile dieser Skaleneffekte haben. Das ist die grundsätzliche Überlegung, warum die beiden Unternehmen denn überhaupt zusammengehen wollen.
Ja, also gar nicht jetzt prinzipiell konkret auf dieses Beispiel bezogen, sondern eine Analyse sozusagen dann auf praktisch jeden Unternehmenszusammenschluss Ausschuss dann anzuwenden ist, wenn man die Motive hinterfragt. Ja, genau, also fazittechnisch hatte ich ja meins im Prinzip vorhin auch schon gegeben, das politische Klima und die Situation der Mieterinnen und Mieter, das ist wahrscheinlich eine andere Debatte und da bin ich ja in meinen bisherigen Meinungsäußerungen auch in unserer Diskussion zum Mietendeckel sehr kritisch gegenüber Playern wie Vonovia und Deutsche Wohnen gewesen. Ich glaube, dass jetzt allerdings dieses konkrete Vorhaben die Situation für die Mieterinnen und Mieter weder groß verbessern noch groß verschlechtern wird. Deshalb habe ich da jetzt keine starke Meinung zu.
Ja, genau. Also die Frage ist natürlich auch immer, wenn es tatsächlich zu Effizienzgewinn durch diesen Zusammenschluss kommt, an wen wird der ausgeschüttet, wenn man verteilungspolitisch interessiert ist? Und gerade bei Wohnungsunternehmen ist es relativ naheliegend, dass es dann eher an die Aktionärinnen und Aktionäre geht als an die Mieterinnen und Mieter, weil die halt einfach eine viel geringere Verhandlungsbasis haben, weil
gerade in Berlin.
Dementsprechend man da aktuell sowieso schon so hohe Preise durchsetzen kann. Das vielleicht noch als ein Gedanke dazu. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, war es das. Und weil ich jetzt im zweiten Teil schon so viel gesprochen habe, kannst du die Abmoderation machen.
Ja, alles Gute. Das ist Romans Thema. Du hast ja auch schon einen Twitter-Thread rausgehauen und da dachte ich, können wir sehr gerne mal drüber sprechen. War auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn unser Fazit ja eigentlich war, dass die politischen Konsequenzen, um die es ja eigentlich in diesem Podcast dann meistens geht, gar nicht so große sind. Aber auch das vielleicht eine spannende Analyse für Leute, die sich gefragt haben, welche Effekte hat das denn jetzt auch für die politische Lage und wie sieht's da aus? Gerade unser erstes Thema war allerdings hochpolitisch und falls ihr da was zu sagen habt, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit folgt uns gerne auf Twitter @jupo_podcast, bewertet den Podcast auf den entsprechenden Plattformen und dann, ja, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.